sagte, ich mag nimmer. Ich war gute Kuh. Ich war gute Kuh. Meine Kälber sind schön, meine Milchleistung ist gut. Und jetzt möchte ich Sie fragen, macht das Sinn?
Natürlich kann man eine Frage an eine Kuh richten, das ist klar, aber die Antwort, die dann die Kuh angeblich gibt, die gibt man eigentlich selber.
Ich habe natürlich persönlich meine Probleme, wenn ich eine Kuh wie einen Menschen reden höre.
Kommunikation mit Tieren. Was sagt die Kuh, die Mut? Eine Sendung von Peter Jäcki.
Seltsames spielt sich an diesem Sommermorgen auf dem Hof eines nicht genannt sein wollenden Landwirtes in der Nordwestschweiz ab. Unter den neugierigen Blicken einer Kuhherde im Außenbereich eines großen Laufstalls steht, mit meist geschlossenen Augen, die Tierkommunikatorin Helen Gerber, vis-à-vis der junge Bauer. Die 55-jährige gelernte Krankenschwester ist freiberufliche Tierpflegerin und eine weithin bekannte Lehrerin für Tierkommunikation. Sie sagt, sie könne telepathisch mit Tieren einen Dialog führen. In der Regel arbeitet sie zu Hause, am Telefon. Vor ihr eine Fotografie des Tieres. Für unsere Tonaufzeichnungen ist sie ausnahmsweise an den Wohnort der tierischen Gesprächspartnerin gereist, in den Stall. Die Kuh heißt Borsalina. Schalten wir uns ein in eine ziemlich lebhafte Unterhaltung zwischen Mensch und Kuh.
Sie haben Fragen an eine Ihrer Kühe.
Genau, ich habe eine 12-jährige Kuh namens Borsalina. Sie hat in ihrem Leben schon viel geleistet.
Sagen Sie mir nicht zu viel, ich bin froh, wenn ich nicht allzu viel weiß. Wenn Sie den Namen Borsalina sagen, sehe ich eine kleinere Kuh, also nicht eine allzu große, und ich sehe sie als sehr behende und sehr wendig, also um ein blödes Wort zu brauchen, eine sportliche Kuh. Stimmt, bin ich da auf der richtigen Spur?
Genau, gut. Moderne Kuh, ja.
Davon weiß ich nichts, ich verstehe von Kühen nicht allzu viel. Darf ich Borsalina noch weiter spüren gehen, um sie noch besser beschreiben zu können? Ist das okay?
Ja, bitte.
Gut. Was mir ganz schnell entgegenkommt, bevor ich überhaupt ihre Persönlichkeit beschreiben kann, ist ein Unwohlsein in meiner Unterbauch- und Leistengegend. Das zieht sich nach oben gegen den Magen. Ich bin nicht sicher, ob es Verdauungsorgan, also Gedärme sind, oder ob es der Gebärtrakt ist. Das kann ich noch nicht unterscheiden. Ich möchte Borsalina zuerst fragen, worum es überhaupt geht. Sie sagt, ich bin fleißig, ich bin gut, ich mache meine Sache gut, ich bin müde. Und sie sagt etwas, was mich persönlich sehr schockt. Sie sagt, warum kann ich nicht zum Schlachter? Und ich sage, wieso kommst du auf so eine Aussage? Sie sagt, es wäre schon lange Zeit. Der Meister, also der zu mir schaut, der hält mich noch zurück, weil er mich so liebt. Warum lässt du mich nicht gehen? Ich kann nämlich diese Leistung, die du möchtest, nicht mehr erbringen. Siehst du nicht, wie es in meinem Körper aussieht? Die Frau Gerber wird dir das erklären. Und Borsalina sagt noch einmal, ich möchte gerne gehen. Ich mag nimmer. Ich habe meine Arbeit geleistet. Borsalina hat viel gearbeitet.
Und so geht das rund 20 Minuten weiter. Die Kuh schüttet ihr Herz aus. Zuhörer ist der staunende Bauer, der einiges, was die Kuh durch ihr Medium mitteilen lässt, bestätigt und feuchte Augen bekommt, als er hört, dass Borsalina sich angeblich umbringen lassen möchte. Nach dem Gespräch zwischen Mensch und Kuh nun zu einem Dialog zwischen Mensch und Mensch. Fragen an die Tierkommunikatorin Helen Gerber.
Menschen, die da jetzt zugehört haben, die stellen sich natürlich zuerst die Frage, ja, was läuft da ab? Wie funktioniert das? Wie kann ein Mensch mit einem Tier reden?
Sie fragen mich etwas, wo ich Mühe habe, es zu erklären. Mit der Schöpfung in Kontakt zu treten, ist etwas nicht vernunftgesteuert. Es ist etwas, das aus dem Herzen kommt, aus dem Fühlen. Es ist eine Herzenskommunikation. Wenn ich mit einem Tier in telepathischen Kontakt trete, verbinde ich mich mit dem Tier über das Fühlen auf energetischem Wege. Man kann dem vielleicht auch eine mediale Verbindung sagen oder eine intuitive Verbindung. Ich kann wahrnehmen, wie es denkt, wie es sich bewegt, ob es im Körper irgendwo ein Unwohlsein hat oder einen Schmerz hat. Ich kann vom Tier auch Gedanken empfangen. Also ich kann eigentlich in die Haut eines anderen Wesens mich versetzen, wobei das nicht nur mit Tieren möglich ist, das ist auch möglich mit allem, was lebt, mit der ganzen Schöpfung, seien das Bäume oder Wasser. Man kann auch Wasser befragen, man kann Erde befragen, es hat eigentlich keine Grenzen.
Das tönt ja so, als ob diese Kühe eine Sprache hätten. Und bis heute kenne ich niemanden, der da eine Arbeit darüber gemacht hätte, die belegt, die haben eine Sprache. Also woher nehmen sie denn diese Sprache?
Wir Menschen denken ja auch nicht in Worten. Wir denken in Konzepten, in Bildern und in Gefühlen. Und das drücken wir nachher als ein Wort aus. Das läuft auf den Kanälen der Liebe, des Herzens, der Energie. Vielleicht möchten Sie dem Seele sagen. Es läuft auf den Kanälen der Gefühle. Also überall dort, wo wir lieben, sind wir ja auch ganz besonders bereit zu fühlen. Mich in jemanden einfühlen hat auch mit Liebe zu tun. Das ist der Kanal. Also nicht das Denken, sondern das Fühlen. Und das, was ich nachher erzähle, ist quasi die Übersetzung von dem, was ich gefühlt habe.
Wo liegen vielleicht die Grenzen? Wo hört es dann auf? Wo funktioniert es nicht mehr?
Grenzen sind dort, wo ich anfange zu denken, zu urteilen. Dort bin ich natürlich meine eigene Feindin, die Feindin meiner Telepathie. Und die andere Grenze ist dort, wo ich sage, das ist nicht mehr möglich, das gibt's nicht.
Gibt es ein Lieblingstier, wo Sie sich besonders gern unterhalten mit ihm?
Nein, ich habe alle Tiere gleich gern. Es gibt auch Tiere, vor denen ich mich ekle, seien das vielleicht mal Bandwürmer, die meine Katzen haben, das finde ich ganz scheußlich. Und trotzdem, auch mit diesen Wesen kann man sprechen.
Haben Sie schon mal mit einem Bandwurm gesprochen?
Habe ich, ja. Ich wollte wissen, wie sich das anlässt.
Und was hat er gesagt?
Er hat mir gezeigt, wie fantastisch es ist, im Gedärme eines Tieres zu sein, in dieser Fülle von Nahrung, in dieser Geborgenheit des Darms. Also ich konnte seinen Standpunkt sehr gut verstehen, was mich natürlich nicht daran hindert, Wurmtabletten zu geben, weil ich doch meine Tiere wurmfrei haben möchte. Aber das war ganz spannend, ja.
Auf der Suche nach Erklärungsversuchen für dieses Kommunikationswunder ein Experiment. Ich bitte den Landwirt Martin Ott in Rheinau, Mitbetreiber eines der größten Biobetriebe der Schweiz, dass zwei voneinander unabhängige Tierkommunikatorinnen mit einer seiner Kühe reden dürfen. Er wählt die 9-jährige Lobelia aus. Ihr Bild schickt er an Helen Gerber und an ihre Berufskollegin Pascal Pineroli. Beide nehmen, wie sie sagen, telepathischen Kontakt mit der Kuh Lobelia auf. Ein Ausschnitt aus dem telepathischen Gespräch von Helen Gerber mit Martin Otts Kuh.
Ich sehe Lobelia als Wasser, ich sehe sie aus.
Ich sehe Lobelia als Wesen. Ich sehe sie als ein aufmerksames Tier. Sie nimmt Anteil an dem, was um sie herum läuft. Sie ist interessiert. Sie leidet an Kühen, die hierarchisch über ihr stehen. Sie nimmt das sehr persönlich. Ich spüre sie als Kuh, die gut zu Fuß ist. Ich spüre sie sich gut und gern bewegen. Sie ist nicht ein hitziges Temperament. Sie ist, ich würde sagen, in der gemäßigten Mitte. Lobelia fragt, kann ich mein Kalb wieder haben?
Sie fragt, kann ich denn mein Kalb wieder haben?
Ist aber nicht mehr da.
Es ist eben nicht mehr da.
Dann sage ich, Lobelia, dann siehst du dieses Kind in diesem Körper nicht mehr. Sie seufzt und sagt, das hatte ich mir gedacht. Ich frage, was brauchst du, Lobelia? Also es gibt Trauer, viel Trauer. Ich frage noch einmal, Lobelia, was kann ich für dich tun? Sie sagt, lass mich jetzt.
Soweit ein kleiner Ausschnitt aus einem rund 20-minütigen Dialog zwischen der Kuh Lobelia und der Tierkommunikatorin Helen Gerber. Und so tönte es, als die Tierkommunikatorin Pascal Pineroli mit der 9-jährigen Kuh sprach.
Es war sehr einfach gewesen, mit ihr zu reden, erstaunlicherweise, weil ich auch immer denke, Kühe sind ein bisschen schwieriger. Weil sie halt ein bisschen
es war sehr einfach, mit ihr zu reden, erstaunlicherweise. Ich dachte stets, Kühe seien ein bisschen schwieriger, weil sie halt ein wenig ruhiger sind und nicht so viel sagen wollen. Aber die Lobelia machte eine ziemliche Ausnahme. Sie ist eine sehr offene Kuh und auch eine sehr direkte. Also dies einfach vorneweg, wie ich sie empfunden habe. Sie stellt dauernd Fragen. Sie will immer alles ganz genau wissen. Und so ist es natürlich für die Kommunikation sehr viel einfacher gewesen. Sie sagt, dass sie Mais nicht verträgt. Es sei bei ihr halt anders als bei anderen Kühen.
Sie sagt, dass sie viel Mais, also nicht vertreibt.
Was das Experiment mit zwei verschiedenen Tierkommunikatorinnen mit dem ein und demselben Tier zeigte, beide erzählten ziemlich Unterschiedliches über die Kuh Lobelia. So, als ob es sich um zwei verschiedene Tiere handeln würde. Zum Teil hat die Kuh sogar unverblümt, wir würden sagen, gelogen. So etwa fraß sie zeitlebens noch nie Mais. Die einzige Übereinstimmung der beiden Frauen ist die Aussage, dass Lobelia mit Euterproblemen zu kämpfen habe. Etwas, das ihr Besitzer, der Bauer Martin Ott, sogar bestätigt. Bösartige Behauptung des Autors. Weil ein großer Teil der Kühe solche Euterprobleme zeigt, hat diese übereinstimmende Aussage eher mit statistischer Wahrscheinlichkeit denn mit Telepathie zu tun. Und was sagt Kuhbesitzer Martin Ott zum Kuh-Redewunder?
Ich habe natürlich persönlich meine Probleme, wenn ich eine Kuh wie ein Menschen reden höre.
Und noch ein Geständnis.
Also, ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich spreche auch mit meinen Kühen und ich bin natürlich überzeugt, dass sie mich wahrnehmen auf irgendeine Art und dass sie meine Gefühle wahrnehmen. Ich habe schon einige Erlebnisse gehabt. Und es gibt ja auch Leute, die das mit Pflanzen haben und warum soll man es nicht mit Kühen auch haben? Oder? Aber die, ich würde sagen, diese menschliche Sprache, die jetzt da bei dieser Tierkommunikatorin zutage tritt, die hat mich schon ein bisschen, die ist für mich noch erklärungsbedürftig.
Eine Katze, eine Kuh oder gar einen Bandwurm in eine angeregte Diskussion verwickeln, das sei erklärungsbedürftig, meint Bauer Martin Ott. So machte ich mich auf den Weg mit der Frage, ein Dialog mit Tieren, ist das möglich? Die Antwort von Peter Brucker, Professor für Verhaltensneurologie und Neuropsychiatrie und Leiter der neuropsychologischen Abteilung des Universitätsspitals Zürich.
Schlichtweg überhaupt nicht, will ich mal sagen. Und zwar, natürlich kann man eine Frage an eine Kuh richten, das ist klar, aber die Antwort, die dann die Kuh angeblich gibt, die gibt man eigentlich selber.
Seit vielen Jahren setzt sich Peter Brucker wissenschaftlich auch mit sogenannt Übersinnlichem auseinander. Der Gehirnexperte bestreitet, dass Telepathie überhaupt existiert, weder zwischen Mensch und Mensch, geschweige denn zwischen Mensch und Tier.
Ich bezeichne mich als konvertierter Gläubiger. Ich habe mal dran geglaubt. Ich habe dann eigentlich sogar studiert wegen dem. Ich wollte herausfinden, wie das funktioniert. Ich habe sehr viele Experimente gemacht dazu und da ist eigentlich nie was rausgekommen. Und ich habe auch aufgrund von der Literatur, die da publiziert ist, da gibt es eine Riesenmenge von Arbeiten, hat mich keine überzeugt. Das ist, der Teufel ist im Detail. Wenn Sie da ganz genau gucken, da ist immer irgendetwas nicht ganz so, wie es sein sollte. Ja? Und ich glaube, der Glaube an Telepathie, den müssen wir erklären.
So etwa sei es nicht wirklich übersinnlich, wenn zum Beispiel zwei Menschen, die sich sehr nahe stehen, Gleiches oder Ähnliches zur gleichen Zeit denken. Denn bei Menschen mit gleicher Wellenlänge, so Peter Brucker, laufen häufig sehr ähnliche Assoziationsvorgänge ab.
Wenn man an Telepathie glaubt, dann kann man sich sicher auch vorstellen, man würde diese Kuh eben sehen, die würde eben verstehen, was man telepathisch gefragt hat, auch vielleicht mit dem Schwanzwedeln halt nur in der Vorstellung und das dann deuten, vielleicht kommt das irgendwie aus dem Nichts, aus dem Bauch, so eine Antwort, aber dieser Bauch ist ganz sicher im Gehirn der fragenden Person und nicht in der Kuh zu suchen.
Dass die Tierkommunikatorin sagt, sie schalte sozusagen den Verstand aus, findet Peter Brucker eigentlich recht passend.
Das ist wahrscheinlich ganz wichtig, eine wichtige Voraussetzung, dass eben der Verstand nicht allzu sehr mitmacht, sonst merkt man irgendwie, dass man sich ja was vormacht. Es ist ganz wichtig, dass diese Person, die kommuniziert mit dem Tier, nicht, dass das spontan die Antwort kommt.
Es sei eine Eingebung, die aus dem Unbewussten auftauche, ohne dass wir sagen könnten, woher. Und was da zum Vorschein komme, werde dann eben der Kuh untergeschoben. Eingebungen stammen aus dem eigenen Unbewussten und nicht dem Äther oder dem Geist eines anderen, sagt Verhaltensneurologe Brucker. Nur, wie ist es zu erklären, dass die Tierkommunikatorinnen ja auch durchaus Zutreffendes sagten? zum Beispiel auf eine schmerzende Zitze am Euter hinwiesen. Solche Treffer, sagt Peter Brugger, seien in der Parapsychologie ziemlich gut erforscht, und zwar auf dem Gebiet mit der Jenseitskommunikation, also im behaupteten Dialog mit Verstorbenen.
Da ist jemand gegenüber, zum Beispiel der Ehepartner der verstorbenen Person, und dann versucht man so ein bisschen rauszuziehen, also nicht bewusst, aber das Medium, man nennt das Cold Reading, das Medium versucht, das sagt mal etwas, ja, irgendwas, ich bin auf Wolke 7 und man darf rauchen hier, und dann, wenn natürlich dann vom Gegenüber das Zeichen kommt, ja, also mein Mann oder meine Frau, die hat gar nie geraucht, dann weiß man, man ist auf der falschen Spur, dann geht man auf was anderes.
Und so funktioniere dies auch beim Tier. Durch sorgfältiges Registrieren nämlich der Reaktionen und Antworten. In diesem Falle jenen des Bauern. Neben diesem sogenannten Cold Reading, dem kalten Lesen, gäbe es noch eine weitere Technik.
Das hat auch wieder einen Namen, das kennt man vor allem aus der astrologischen, sag jetzt mal Forschung, aus der Astrologie, der Barnum-Effekt. Man muss einfach ein Horoskop zum Beispiel so formulieren, dass es möglichst allgemein ist. Und der Gläubige an astrologische Zusammenhänge, der sieht natürlich dann einen Bezug zu sich selber. Er sieht dann, wow, wie kann das möglich sein, dass er das vorausgesehen hat. Und die 5 oder 6 Dinge, die eben überhaupt nicht zugetroffen haben, die übergeht er dann großzügig. Und was haften bleibt, ist dann eigentlich nur der Treffer und nicht das Versagen.
Noch einmal zurück zum sogenannten Cold Reading, zum kalten Lesen. Dem Wahrnehmen also subtilster verbaler und auch nonverbaler Äußerungen. Ein weltberühmtes Beispiel findet sich in Berlin um 1900. Dort an der Griebenowstraße lebte das Pferd mit dem Namen der kluge Hans. Eine Varieté-Sensation. Dieses Pferd ging als Clever Hans in die Wissenschaftsgeschichte ein. Er war ein Hengst, der bei der Vorführung durch seinen Besitzer Wilhelm von Osten zur maßlosen Verblüffung des Publikums Zahlen erkannte und selbst komplizierte Rechenaufgaben löste. Wie viel gibt 30 durch 3? Das Pferd antwortete mit 10 Huftritten auf den Boden, oder es antwortete mit Nicken oder Schütteln. Der verblüffte Psychiater Gustav Wolf schrieb damals dazu:
Wieder einmal ist etwas Umwälzendes außerhalb der organisierten Wissenschaft geleistet worden. Wer mit offenem Sinn und ohne Voreingenommenheit die Wunder geschaut hat, der weiß, dass das Tier menschlich denken kann.
So wie der Psychiater Gustav Wolf schrieben und dachten wohl die meisten Leute damals. Der Besitzer des klugen Hans war derart von der Intelligenz, von der Kommunikationsfähigkeit seines Rosses überzeugt, dass er eine wissenschaftliche Überprüfung zuließ. Der junge Berliner Psychologe Oskar Pfungst vermutete eine hinterlistige Täuschung des hochverehrten Publikums. Er wollte sie aufdecken. Pfungst testete das Pferd mit Rechenaufgaben, für die man dem Varieté-Betreiber absichtlich eine falsche Lösung gegeben hatte. Und siehe da, auch der kluge Hans lieferte die falsche Antwort. In seinem Buch »Das Pferd des Herrn von Osten« löst Pfungst 1907 das Rätsel auf. Immer wenn Hans beim Klopfen die richtige Zahl erreicht hatte, machte sein Meister mit dem Kopf unbewusst einen kleinen, entspannten Ruck. Und dieses kleine Körpersignal war das Zeichen für das Pferd, in diesem Augenblick mit dem Klopfen aufzuhören. Diese menschliche Kopfregung war derart fein, dass kein Publikum sie bemerkte. Auch der Schausteller war sich seiner unbewussten Zeichensprache nicht gewahr. Messungen ergaben, dass bereits ein Nicken im Millimeterbereich genügte, um dem klugen Hans den entscheidenden Hinweis zu liefern. Der sogenannte kluge Hans-Effekt ging als wichtige Erkenntnis in die Wissenschaftsgeschichte ein, nicht nur der Tierpsychologie. Eine Erkenntnis, die der experimentellen Psychologie zum Durchbruch verhalf. Der kluge Hans-Effekt kann durch die Forschungsmethode der Doppelblindstudie oder mit sogenannten unaufdringlichen Messungen vermieden werden. Der amerikanische Psychologe Robert Rosenthal analysierte, welchen Einfluss der Versuchsleiter in psychologischen Experimenten auf das Verhalten von Versuchspersonen hat.
Der Glaube versetzt Berge und der Unglaube? Es ist ein Grundsatz der modernen Magie, dass sie nur dann funktioniert, wenn man an sie glaubt. Wenn ich erwarte, also daran glaube, dass ein Zauber gelingt, wird durch meine Erwartungshaltung, meinen Glauben, mein Umfeld beeinflusst, sodass der Zauber gelingt. Wenn ich umgekehrt nicht daran glaube, dass ein Zauber funktioniert, sondern umgekehrt erwarte, dass es schief geht, dann manipuliere ich das Ergebnis durch meine Erwartung und genau das passiert, was ich erwartet habe. Der Zauber funktioniert nicht.
Zum Schluss zurück zu Kuh und zu einem Kapitel Tierkommunikation, das vom norddeutschen Ingenieur und Bioakustiker Gerhard Jahns geschrieben wird. Er arbeitet seit Jahren an einer Art tierischer Übersetzungsmaschine. An der Deutschen Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig hat er einen sogenannten automatischen Ruferkenner für landwirtschaftliche Nutztiere entwickelt. Das System soll die Bedeutung von Mu-Lauten entziffern. Bis heute hat Jans den Inhalt von 7 verschiedenen Mus entziffern können. So spricht die Kuh, wenn sie Hunger hat. Und so tönt das Rindvieh, wenn es brünstig ist. Erkennen, was die Kuh meint, wenn sie muht. Vor allem in der Massentierhaltung sei dies wichtig, sagt Gerhard Jahns. Bei kleinen Herden von bis zu 20, 30 Tieren gebe es zwischen Bauer und Kuh noch eine individuelle Beziehung. Doch
bei großen Haltungseinrichtungen haben sie eben nicht diese Nähe zum einzelnen Tier und sie haben unter Umständen auch Pfleger, die nicht vom Fach sind, sondern die eben mehr oder weniger Laien sind.
Oft stehen und leiden mehrere hundert Tiere in einem modernen Laufstall mit Futter- und Milchroboter. Da ist beziehungsmäßig nicht mehr viel los zwischen Mensch und Kuh. Deshalb wird der Ruf nach Technologien immer lauter, die hier eine Lücke füllen soll. Denn, so Gerhard Jahns,
auch in dieser Massentierhaltung möchte man Tiergesundheit, Wohlbefinden der Tiere und damit auch deren Leistungsfähigkeit optimal erhalten.
Drum sei es eben wichtig, auch in einer sehr großen Herde von Tieren herauszuhören, wenn etwas nicht stimmt. Ziel: Eine Computersoftware empfängt via Mikrofone im Stall Mu-Laute, analysiert sie und schlägt im Notfall Alarm. Im Laptop, im Büro, im Handy, unterwegs oder wo auch immer. Gerhard Jahns ist der festen Überzeugung, dass in jedem Muhn eine ganz bestimmte Information steckt. Dies herauszufinden, sei eine zeitaufwendige Geschichte.
Bleiben wir beim Hunger. Sie füttern alle Rinder bis auf eins und kommen dann eine halbe Stunde später mit einem Eimer voll Futter vorbei. Dann wird dieses Tier, was sie nicht gefüttert haben, ein Riesenspektakel machen. Und sie können mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass eben Hunger der Grund ist.
Provokation von Situationen ist eine der Methoden, auf die Spur der Bedeutung von Rufen zu kommen. Eine andere Methode ist eine beobachtende, Beispiel Brunfterkennung. Wann ist eine Kuh bereit zur Besamung?
Man weiß ja ungefähr, wann dieser Zeitraum ist. Und wenn das Tier sich dann recht häufig meldet, recht häufig ruft, dann geht man hin und muss durch Hormonkontrolle sagen, okay, das ist jetzt wirklich der Grund, das Tier ist brünstig. Also das wäre die zweite Möglichkeit, beobachten und diese Beobachtung verifizieren.
Und das hier ist das Muhen eines Kalbes, das seine Mutter ruft. Etwa 700 Mu-Laute hat das Team um Gerhard Jahns in Massentierhaltungsstellen aufgezeichnet. Die folgenden Schritte verliefen ähnlich wie bei der Entwicklung einer Spracherkennungssoftware für die menschliche Stimme. Die Wörter, in diesem Fall die Mu-Laute, wurden in einzelne Teile zerlegt und in komplizierte mathematische Modelle umgewandelt.
Stellen Sie sich vor, Sie sollen als Mensch einen Ruf erkennen. Was machen Sie? Sie hören sich diesen Ruf immer wieder und wieder an, bis Sie das in Anführungsstrichen gelernt haben. Da haben Sie nichts weiter gemacht, als in Ihrem Hirn ein Modell gebildet von diesem Ruf. Wie das Modell genau aussieht, wissen Sie auch nicht. Aber wenn Sie diesen Ruf dann, nachdem Sie das gelernt haben, wieder hören, dann erkennen Sie den Ruf. So ähnlich macht das die Software des Computers auch. Sie lernt einfach mit statistischen Methoden ein Wort, einen Ruf. Und wenn dieser Ruf wieder auftaucht, ordnet sie den diesem Gelernten zu und sagt, okay, das ist es.
Was bei der Kuh möglich ist, das könnte auch bei anderen sogenannten Nutztieren funktionieren. So hat Gerhard Jahns auch beim Schwein begonnen, Lauterkennung zu betreiben. Erkannt, also quasi entziffert, ist bis jetzt etwa dieses Schweinehusten, bei dem das Tier Staub weghustet. Trotz all dieser Entzifferungsmöglichkeiten, einen wirklich praxistauglichen automatischen Ruferkenner gibt es noch nicht. Noch ist die Fehlerquote zu groß. Gerhard Jahns arbeitet inzwischen als Ingenieur im Ruhestand an seinem Ruferkennungssystem weiter.
Es fehlt noch ein ganz entscheidender Schritt. Wenn Sie sich vorstellen, dass so ein Mikrofon jetzt kontinuierlich alle Geräusche im Stall aufnimmt, so sind das Fütterung, Melk, Getränkeautomaten und. Diese Geräusche interessieren Sie ja gar nicht. Es interessiert Sie ja nur dann, wenn Erfordernis besteht, dass der Landwirt eingreift. Und da muss man sagen, ein solches System muss alle anderen Geräusche, ob technische oder sonstiger Art sind, da sind auch Schwalben drin, Vögel zwitschern oder sonst irgendwas, all dies darf keinen Fehlalarm auslösen. Denn Sie können sich sehr gut vorstellen, der Landwirt wird 2-3 Mal hintereinander durch einen Fehlalarm geweckt, dann ist für ihn das System erledigt.
Erst wenn eines Tages Vogelgezwitscher und Co. automatisch herausgefiltert werden können, wird es für die Massentierhaltung ein Ruferkennungssystem geben, das den Bauern nicht umsonst aus dem Bett holt. Bis es soweit ist, müssen wir uns wohl oder übel ohne Computer mit der Kuh unterhalten und uns dabei mehr auf Gefühle denn auf Wissen verlassen.